Morgen, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Betrachtung an diesem Sonntagmorgen möchte Sie ermuntern, das Gebet der Not neu zu wagen, den Hilferuf zu Gott aus welcher Not und Bedrängnis heraus auch immer. Angeregt dazu haben mich zwei Gruppen von Jesusworten im heutigen Evangelium. Ich lese Ihnen diese Worte aus dem Lukas-Evangelium im 11. Kapitel hier vor. Sie sollen dann zu dem zeitlos schönen gregorianischen Gesang der Mönche von Santo Domingo de Silos in unseren Herzen weiterklingen. Er sagte, einer von euch hat einen Freund und geht um Mitternacht zu ihm und sagt, Freund, leihe mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, der ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann der Mann drinnen nicht antworten, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind mit mir zu Bett gegangen. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufsteht und ihm das Erbetene gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der erhält, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange geben wird, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern zu geben pflegt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten?
Veni Sancte Spiritus, et mihi decelitus, non
Ich habe ein sehr großes Vertrauen in die Fürbitte der seligen Maria Theresia Ledochowska und habe bereits in verschiedenen Familienangelegenheiten Hilfe erfahren. Gewiss kennen Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, solche und ähnliche Berichte in verschiedenen religiösen Zeitschriften. Immer weiß man ja nicht, was dahinter steckt. Und dennoch, ich lese diese sogenannten Gnadenerweise regelmäßig, weil es mir gut tut zu wissen, dass Menschen auf spürbare Weise die Hilfe Gottes erfahren haben. Vielleicht denken wir dabei auch an Ereignisse in unserem eigenen Leben, bei denen wir auffällig und außerordentlich Rettung und Hilfe von Gott erlebt haben. Freilich gibt es da auch eine Liste der wenigstens vordergründigen Nichterhörungen von Gebeten, die aus echter Not heraus an Gott gerichtet wurden. Ich denke zum Beispiel an jenen Mann, der mir gestanden hat, wie er allein in einer Wallfahrtskapelle war und laut geweint und nach Hilfe gerufen habe, die ihm, wenigstens so, wie er da gebittet hatte, nicht geschenkt wurde. Das ist eine der Stimmen im Chor der Ankläger gegen das Gebet, wie sie Karl Rahner einmal genannt hat. Ihm, dem großen Theologen unserer Zeit, folge ich auch in meinen Überlegungen, welche ich mit Ihnen zum Gebet der Not hier anstelle. Wir haben gebetet und Gott hat nicht geantwortet. Wir haben geschrien und er ist stumm geblieben. Wir haben Tränen geweint, die unsere Herzen verbrannten. Wir wurden nicht vor sein Antlitz vorgelassen. Wir haben gebettelt, wir haben glühende, beschwörende Worte zum Himmel emporgesandt. Es hat nichts genützt. Wir haben gebetet, aber wir wurden nicht erhört. So wird das Bittgebet angeklagt, und wer hätte kein Verständnis für solche oft bittere Klage? Lassen wir sie ruhig auch in uns aufsteigen, jetzt, da wir über das Bittgebet, über unser Gebet der Not nachsinnen.
Halleluja! Oh.
Mannigfach ist die Anklage gegen das Bittgebet, so mannigfach wie Enttäuschung ob der wenigstens vordergründigen Nichterhörung. Verschieden ist dann auch die Folgerung, die Konsequenz, welche Menschen aus dieser Erfahrung ziehen. Es gibt jene, die den brutalen Schluss machen, es hat keinen Zweck zu beten. Den Gott, der ein Bittgehör erhören würde, den gibt es nicht. Oder er wohnt in so schrecklicher Einsamkeit, dass der Schrei der menschlichen Not nicht an das Ohr seines Herzens dringt. So sagen die einen. Und dann gibt es jene, die zwar das Bittgebet bejahen, aber es darf nur noch für die hohen Güter der Seele bitten. Nicht mehr um die Gesundheit des Leibes und ein langes Leben, nicht um Abwendung von Pest, Hunger und Not und von betrübten, armseligen Zeiten dürfe gebetet werden, sondern nur noch um die Reinheit des Herzens, um Geduld und Leidensbereitschaft. Das übliche Bittgebet sei nur eine kindliche Formulierung der Bereitschaft, sich Gottes unerforschlichem Willen bedingungslos zu ergeben. So wird das Bittgebet in Frage gestellt. Wir begreifen ein Stück weit diese Reaktionen, und dennoch, sie genügen uns nicht. Denn wir wollen einfach beten und bitten, wir fühlen die Qual und die Anfechtung der Klagen gegen das Bittgebet, aber in uns lebt auch die unbesiegbare Kraft des Glaubens, der gegen alle Hoffnung hofft und gegen alle scheinbare Enttäuschung weiterbetet. Denn da gibt es die Worte Jesu, wie jenem heutigen Evangelium, die uns zum kühnen, ja belästigenden, zudringlichen Bittgebet auffordern und uns zugleich auch der Erhörung versichern: Bittet, dann wird euch gegeben, klopft an, dann wird euch geöffnet. Solche Worte können uns vielleicht gerade noch einmal provozieren, aber sie stellen uns auch vor die Frage, ob wir denn in unserem Gebet Gott wirklich unser Herz ausgeschüttet haben, ob wir unser Anliegen ausgesprochen haben oder es bei einem vagen Wunsch in einer Ecke unseres Herzens bewenden ließen. Und wie steht es denn um die sogenannte Beharrlichkeit, um die Ausdauer in unserem Gebet? Geben wir nicht manchmal zu früh auf, weil unser Glaube zu wenig kühn ist und Gott zu wenig zutraut?
Du sie mir familie.
Diese Betrachtung über das Gebet der Not soll nicht abgeschlossen werden, ohne die wesentliche Antwort zu bedenken, die Gott dem bedrängten Menschen gegeben hat. Die Antwort, die er gibt, indem er in seinem Sohn selbst zum Bettler in dieser Welt wurde, indem er Mensch wurde und den Schrei der Not aus seinem eigenen zerquälten Herzen aufsteigen ließ. Im Hebräerbrief stehen die unauslotbaren Sätze: In den Tagen seines Erdenlebens hat er, der Menschensohn, unter lautem Aufschrei und unter Tränen Bitten und Flehrufe vor den gebracht, der ihn aus dem Tode retten konnte, und er ist erhört und aus seiner Todesangst befreit worden. Er, Jesus von Nazareth, löst nicht mit einer Theorie die dunklen Fragen um das Gebet. Er betet sein Bittgebet. Drei Grundhaltungen lebt er uns dabei vor. Sein Gebet ist das Wort der realistischen Bitte, es ist immer auch das Wort einer letzten Zuversicht und das Wort der bedingungslosen Ergebung. Jesus von Nazareth spricht das Wort der realistischen Bitte. So hat er in Gethsemane am Ölberg gebetet. Er betet mit der ganzen Inbrunst des Menschen, den die Angst und das Grauen hetzen. Sein Bittgebet ist dabei getragen von einer letzten Zuversicht: Der Vater hört mich, er will mir gut. Ich wusste, dass du mich jederzeit erhörst, spricht er bei Johannes. Und weil er mit dieser Zuversicht betet, ist sein Bittgebet immer auch das Gebet der bedingungslosen Ergebung. Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. So sehr ist das Beten Jesu bedingungslose Ergebung, dass er am Kreuz in seiner größten Not und Verlassenheit das Wort findet: Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Und so ist auch das echte Bittgebet des glaubenden Menschen einerseits ganz menschlich, ganz irdisch. Die Angst und Bedrängnis ob der irdischen Not stehen auf und rufen zu Gott, und zwar zunächst nicht um hohe Dinge, sondern um konkrete Rettung. Zugleich ist aber dieses Gebet gleichsam göttlich, in dem Sinne, dass mit diesem Schreien aus der Not verbunden ist das glaubende Wissen: Er hört mich, mein Rufen kommt an. Und schließlich wird mitten in dieser Verteidigung der Erde vor Gott ihm, dem Unbegreiflichen, alles übergeben. Nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Das Gebet der Not ist der Schrei der Not, der das Irdische will, und zugleich die radikale Kapitulation des Menschen vor Gott, dessen Wille das wahre Heil des Menschen ist. Deshalb gilt trotz allem: Bittet, und es wird euch gegeben, klopfet an, es wird euch aufgetan. Ich wünsche euch einen gottgesegneten Sonntag. Musik.
Amen.